Deutschlandfunk Nova.
Herzlich willkommen. Eine Stunde History live. Hier ist eure Gastgeberin heute Abend, Steffi Orbach.
Guten Abend, Nürnberg. Hallo. Ich freue mich, wir freuen uns sehr, die eine Stunde History hier, dass wir hier mitmachen dürfen beim BR Podcast Festival. Ganz toll hier aus dem Löwensaal. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können. Wir waren noch nie in Nürnberg mit der History und deswegen habe ich vorher mal gegoogelt, was gibt es denn eigentlich so in Nürnberg? Was ist das für eine Stadt? Und ich habe gelesen, es gibt hier wundervolle mittelalterliche Bauten zu besichtigen und es gibt hier einen tollen Christkindlmarkt, allerdings jetzt leider noch nicht, den können wir uns noch nicht angucken. Lebkuchen gibt es dann auch. Die Würstchen, die sind mir selber noch eingefallen, die habe ich auch schon mal gegessen, die gibt es ja auch bei uns in Köln. Und als ich so gegoogelt habe, habe ich aber gemerkt, dass eine Sache ganz unten erst auftaucht auf diesen Seiten und das ist das Reichstagsgelände. Wenn es 1935 schon Google gegeben hätte und das Internet, dann hätte das sicherlich ganz anders ausgesehen. Dann hätte das Reichstagsgelände wahrscheinlich sehr, sehr weit oben gestanden. Denn die NSDAP hat sich natürlich damit sehr gebrüstet mit diesem Gelände und es der Stadt auch einen Beinamen gegeben. Die Stadt Nürnberg hat 1935 den Beinamen Stadt der Reichsparteitage bekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die NSDAP 2,5 Millionen Mitglieder. Das wurden hinterher noch mal deutlich mehr. Aber im Jahr 1923, und über das wollen wir ja hier heute sprechen, da hat die NSDAP ganz klein angefangen. Da waren es gerade mal etwa 50.000 Mitglieder. Und das, was 1923 passiert ist und über das wir hier heute reden wollen, das ist auch nicht in Nürnberg passiert, sondern in München. Wir sprechen heute über den gescheiterten Hitlerputsch. Und einer, der noch sehr, sehr viel mehr darüber weiß als ich, das ist er hier.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Also, Reichsparteitagsgelände hin oder her. Hallo Nürnberg, toll, dass ihr da seid. Ich freue mich.
Matthias, bevor wir über den November 1923 sprechen, müssen wir aber noch mal ein paar Jahre weiter zurück. Lass uns mal die 4 Jahre davor ansehen. Die Weimarer Republik, die war ja gerade erst 4 Jahre alt, 1923. Wie waren diese ersten 4 Jahre? Wie sind die verlaufen?
Also ich habe mir hier aufgeschrieben, damit ich nicht so lange ausschweife, wild und durcheinander. Es waren Krisenjahre, es gab Angriffe der extremen Linken, es gab Angriffe der extremen Rechten, es gab eine unentwegte Propaganda gegen die sogenannten Novemberverbrecher, das waren jene, die am 11. November 1918 den Waffenstillstand unterschrieben haben. Es gab die Dolchstoßlegende, dass also die sogenannte Heimatfront den Soldaten, die in den Gräben gelegen haben, nicht genügend Unterstützung gegeben hätten und deswegen sei dieser Krieg verloren gegangen.
Die werden wir später noch besprechen.
Genau, und die Verursacher dieser Krise, also die Generäle zum Beispiel, die haben sich sozusagen aus dem Staub gemacht und die Verantwortung für all das, was dann kam, denjenigen übergeben, die dann die Regierung gebildet haben. Der Kaiser war im Exil, die oberste Heeresleitung hat den Rückzug ins Private vorgezogen. Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Also es gab Rücktritte und Auflösung des OHL, also der obersten Heeresleitung und all das führte zur Spaltung dieser Republik oder der Gesellschaft dieser Republik.
Und dann gab es ja die vielen Soldaten, die zurückgekehrt sind aus dem Ersten Weltkrieg von der Westfront, die zurückgekommen sind nach Deutschland. Wie ging es denen? Wie ist es ihnen ergangen?
Ja, also wir kennen das heute unter dem Begriff posttraumatische Störungen, also Menschen, die einfach jenseits von Gut und Böse sind. Sie hatten alle diese traumatischen Erfahrungen gemacht. Sie haben jahrelang im Grabenkampf gelegen, bei jedem Wind und bei jedem Wetter. Manche wurden drogenabhängig, viele waren ohne Jobs, waren haltlos. Viele Soldaten hatten das Gefühl, den Krieg eigentlich gar nicht verloren zu haben, weil nämlich keine französische oder britische Einheit über ihre Schützengräben hinweggegangen ist und sie irgendwie zum Kapitulieren kapitulieren aufgefordert hätte. Trotzdem wurde kapituliert und die Weimarer Gesellschaft konnte am Anfang jedenfalls all das nicht auffangen. Es gab keine medizinische Behandlung, es gab nicht genügend Jobs und natürlich konnten die meisten Soldaten auch ihre Karrieren nicht fortsetzen, weil die Heer, die Armee reduziert war auf 100.000 Mann.
Dann gab es den Vertrag von Versailles. Wie wurde denn der in der Weimarer Bevölkerung aufgenommen?
Ja, das ist schon eine eigene Sendung wert, ehrlich gesagt. Also man kann sagen, der wurde von rechts bis links abgelehnt. Vor allem, und da nehme ich jetzt mal einen dieser Kritikpunkte heraus, der Artikel 231, der besagte, dass an diesem Krieg Deutschland die Alleinschuld trägt, gemeinsam mit Österreich. Deswegen mussten hohe Reparationen an all die anderen Kriegsteilnehmer gezahlt werden. Deswegen mussten Gebiete abgetreten werden. Da wurde zum Beispiel das Rheinland besetzt. Es gab eine Demilitarisierung und alle, wirklich alle, protestierten gegen diesen Vertrag. Und das war später natürlich dann auch ein wesentlicher Teil der Nazi-Rhetorik, die einfach sagte, das revidieren wir alles.
Dann gab es noch die rechts- und linksextremen politischen Ränder in der Weimarer Republik. Wie verhielten die sich?
Ja, das ist jetzt auch eine lange Aufzählung. Ich mache es auch etwas kurz. Also direkt nach dem Kriegsende gab es den Spartakusaufstand von links. Es war ein bewaffneter Aufstand mit Generalstreik, Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Das haben wir alle in der Schule gelernt. Der wurde militärisch niedergeschlagen. Ein Jahr später, 1920, gab es den rechtsextremen Kapp-Putsch. Freikorps waren daran beteiligt, die auch rechtsextrem waren. 1921 gab es den politischen Mord an Matthias Erzberger, der war Finanzminister und einer der sogenannten Novemberverbrecher, also der Unterzeichner des Waffenstillstands. Dann gab es ein Jahr später einen fehlgeschlagenen Mordanschlag auf Philipp Scheidemann, den kennen wir auch alle aus dem Schulunterricht, das ist der, der aus dem Fenster des Reichstags die Republik ausgerufen hat. Und 1922 dann der Mord an Außenminister Walter Rathenau. 1923 wurde das Ruhrgebiet besetzt wegen Streit über Reparationszahlungen, da kommen wir auch gleich noch zu. 1923 die Hyperinflation und am 9.11.1923 dann der Hitlerputsch, über den wir heute hauptsächlich reden. Du siehst also, Gewalt spielt in der Innenpolitik der Weimarer Republik eine wirklich große Rolle.
Ja, und dieser 9. November, wenn man auf dieses Datum guckt, dann muss man ja tatsächlich sagen, der 9. November, das ist in der jüngeren deutschen Geschichte ein Schicksalsdatum gewesen, kann man sagen. Denn 1848 ist an diesem Tag die Märzrevolution gescheitert. 1918 wurde die Weimarer Republik ausgerufen. 1938 die Reichspogromnacht und 1989 fiel die Mauer. Wir reden aber ja heute über das Jahr 1923 und da hat am 8. 9. November Adolf Hitler seinen ersten Versuch gestartet, die Macht an sich zu reißen. Und was genau in diesen Tagen passierte, das erzählt euch jetzt Martin Krinner.
Politik kommt immer dann am besten an, wenn sich das Volk dabei an einer Mass Bier festhalten kann. Das wusste schon Gustav von Kahr. Er war im Jahr 1923 der mächtigste Mann in Bayern. Wegen der Inflation und der Unruhen im Land hatte man ihn kurz zuvor mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet. Und am Abend des 8. November beorderte er die Regierung und seine eindeutig rechte Anhängerschaft in ein berühmtes Münchner Wirtshaus, in den Bürgerbräukeller. Bis vor kurzem gehörte zu seinen Verbündeten noch ein gewisser Herr Hitler. Die beiden hatten Pläne, nach Berlin zu marschieren und dort die demokratisch gewählte Regierung abzusetzen. Von diesen Plänen hatte sich von Kahr aber gerade verabschiedet und das wollte er an diesem Abend im Bürgerbräukeller bekannt geben. Dazu aber kam es nicht.
Und da habe ich dann schon gesehen, dass Leute auf einmal da gestanden sind und haben Hakenkreuz abbinden gehabt und haben Gewehr gehabt.
In einer ZDF-Dokumentation berichten mehrere Augenzeugen, was an diesem Abend passiert ist. Noch bevor Gustav von Kahr seine Rede halten kann, stürmt Hitler mit seinen Männern den Saal. Er schießt einmal in die Decke, um sich Gehör zu verschaffen. Es gibt Geschrei und Tumult, Gläser fallen um, Fenster gehen zu Bruch. Aber eigentlich rechnen die Putschisten damit, dass sie nach einer angemessenen Schrecksekunde jubelnden Applaus bekommen. Das Publikum kommt ja aus dem rechten bis nationalistischen Lager. Die große Begeisterung aber, die bleibt aus.
Man hat nicht gewusst, was wollen denn diese Leute eigentlich. Neben mir stand ein Bekannter meines Vaters, ein Ministerialrat, und der sagte immer nur Kasperltheater, Kasperltheater.
Hitler und seine Gefolgsleute gehen aber voll in ihrer Rolle auf. Sie erklären die bayerische Regierung für abgesetzt und verteilen Flugblätter, die verkünden, dass General von Ludendorff, Adolf Hitler und zwei weitere Militärs eine provisorische Nationalregierung gebildet hätten, die in Berlin die Macht übernehmen soll. Und sie fordern von K. auf, sich ihnen anzuschließen, der aber weigert sich, weil er erkennt, wie chancenlos das ganze Unternehmen ist. Ganz im Gegensatz zu Adolf Hitler.
Es ist gut vorbereitet gewesen. So gut, wie überhaupt in Deutschland noch kein solcher Schlag vorbereitet war.
In der folgenden Nacht geht es nun hin und her. Von K. kann aus dem Bürgerbräukeller entkommen und verkündet, dass er sich gegen den Putsch stellen will. Die Polizei bekommt klare Order, den Aufstand niederzuwerfen. Und als am nächsten Tag eine Kundgebung der Nazis auf dem Marienplatz stattfindet, weiß niemand so recht, wer denn nun eigentlich das Sagen hat. Denn während Hitler und Ludendorff im vermeintlichen Triumphzug durch die Stadt marschieren, stellt sich die Polizei an der Feldherrnhalle auf und erwartet die Putschisten. Es kommt zum Schusswechsel und der Umsturzversuch endet im Chaos. 4 Polizisten und 14 Aufständische kommen ums Leben. Hitler selbst wird leicht verletzt, er entkommt aber und flieht an den Staffelsee. Dort haben Freunde und Gönner, die Hanfstengels, ihr Anwesen. Und angeblich unternimmt Hitler dort einen Selbstmordversuch. Den kann Helene Hanfstengel aber gerade noch so verhindern. Aber 2 Tage später wird Hitler verhaftet. Er kommt vor Gericht und wird angeklagt wegen Hochverrates. Und weil an seiner Schuld kein Zweifel herrscht und er kein deutscher Staatsbürger ist, hätte er eigentlich ausgewiesen werden müssen. Die Richter aber fassen ihn vergleichsweise sanft an und geben ihm die Gelegenheit, seine Ziele ausführlich darzulegen. Am Ende lobt ihn der Richter sogar für seine deutsche Gesinnung und fällt ein mildes Urteil. 5 Jahre Festungshaft, von denen er am Ende aber nur 9 Monate absitzen muss.
Die Fahnen hoch!
De facto ist der Putschversuch von 1923 also eindeutig gescheitert. Jahre später aber, als Hitler seine Diktatur bereits fest etabliert hat, entsteht ein regelrechter Kult um die Ereignisse vom November 1923. Immer wieder inszeniert Hitler seinen Zug durch die Münchner Innenstadt als vermeintlichen Triumphzug. Er lässt die Namen der getöteten Nazis verlesen und so verklärt Hitler nachträglich seine bittere Niederlage zum großen Sieg.
Martin Krenner, danke schön. Ja, de facto gescheitert, aber im Nachhinein verklärt und falsch erzählt. Und über diesen gescheiterten Hitlerputsch wollen wir jetzt noch etwas mehr sprechen und über seine Hintergründe vor allem mit Sven Felix Kellerhoff, Journalist und Historiker. Bitte kommen Sie hoch zu uns. Herr Kellerhoff, war denn eigentlich Hitler die treibende Kraft hinter diesem Putschversuch?
Also Hitler wollte Action. Hitler wollte spätestens seit Oktober 1922, seit dem gelungenen Marsch auf Rom von Benito Mussolini, so etwas auch. Und er hat mehrfach so Anläufe unternommen und das war eigentlich noch nichts so Richtiges. Das ist zweimal gescheitert, einmal Ende Januar, einmal am 1. Mai. Und dann hat er sich einbinden lassen. Er hat sich einbinden lassen in eine Gruppe rund um K., die eigentlich ein anderes Ziel hatte. Man nannte das dann Kampfbund, das ist nicht alles nicht im Detail so wichtig. Und dieser Kampfbund hatte eigentlich, genau wie Martin das erzählt hat, das Ziel, etwas zu tun, einen Marsch auf Berlin. Das war nicht nur militärisch nach Berlin zu marschieren, sondern es war weitergehend gedacht. Das hieß Revolution in Berlin, die Demokratie stürzen. Wie konkret es war, muss man sehen. Und dann hat er sich, Gustav von K. dagegen entschieden und in diesem Moment, am 6. November, 2 Tage vor dem dann bestehenden Putsch, da entscheidet sich Hitler erst, selber loszuschlagen. Also er wollte Action, er hat sich dann einbinden lassen und ist dann erst zurück an die aktionistische Front gekommen, als es nicht mehr funktionierte.
Aber wie sollte es denn nach diesem Sturz weitergehen? Also was war denn das Ziel dieses Putschversuchs, längerfristig gedacht?
Also das längerfristige Ziel des Hitlerputsches, wie er dann tatsächlich stattgefunden hat, das gab es nicht. Denn es gab keine Vorbereitung der NSDAP, die auf so etwas wie eine Machtübernahme in Berlin ausgerichtet gewesen wäre. Der eigentliche Ausgangspunkt dieses Bierkellerputsches war, die zögernde Gruppe rund um K. doch nochmal anzustoßen Und deshalb wird ja auch die Regierung unter anderem unter Beteiligung von Gustav von Kahr ausgerufen. Dass sie das alleine nicht schaffen würden, das wussten sie. Dass es einen Marsch auf Berlin nicht geben würde, war klar. Kahr hat sich zurückgezogen und jetzt wollten sie ihn drängen, wollten sie ihn schubsen, doch noch gegen Berlin vorzugehen.
War das eigentlich ein Putschversuch oder war das Hochverrat? Dafür ist ja Hitler letztendlich auch ins Gefängnis gegangen, verurteilt worden und ins Gefängnis gegangen.
Es gibt keinen Straftatbestand Putschversuch im deutschen Recht, sondern das ist der Straftatbestand des Hochverrates.
Also war das schon richtig?
Das ist, die Anklage ist völlig in Ordnung und der Prozess war auch ordentlich vorbereitet. Das haben auch engagierte Staatsanwälte vorbereitet. Da kann man eigentlich relativ wenig gegen sagen. Was ganz anderes war dann das Verfahren. Das war eine Farce.
Wie waren denn die Reaktionen auf den gescheiterten Putsch?
Ja, also die nationalen und die internationalen Reaktionen unterschieden sich sehr stark, auch nach der Gruppe, die man anguckte. In München war Hitler nie so beliebt wie nach dem gescheiterten Putsch. Also wir haben eine Reihe von Zeugnissen von Reichswehrsoldaten, von Landespolizisten, von klugen Leuten wie der Schwiegermutter von Thomas Mann, die eben alle berichteten, dass plötzlich das Münchner Bürgertum pro Hitler war, wo sie vorher so ein bisschen schwankend gewesen sind, eigentlich schon für Hitler, aber nicht ganz die Courage hatten.
Wie kam denn das?
Es ist sozusagen der Effekt, da hat jemand verloren und wir bekennen uns jetzt mal zu ihm, weil seine Gegner auch so schwach waren. Und der Gegner waren auch schwach, also Gustav von Kahr, Seisser, Lossow, die Namen brauchen wir jetzt alle nicht im Detail auszuführen, die waren richtig schwach nach diesem gescheiterten Putsch. Anders ist es, wenn man die internationale und die Reaktion in der Presse anguckt. Da war vom Operettenputsch die Rede, von der Hanswurstiade, vom Fiasko, vom Sturm im Wasserglas. Also wirklich die schärfsten Verurteilungen, die man sich denken kann. Und das hatte was damit zu tun, dass diese ganzen, ich bin ja nun auch Journalist, Kollegen damals nicht erkannt haben, dass dieser Hitlerputsch eben nur so ein Ansatzpunkt war, um Gustav von Kahr anzustoßen, das zu tun, was er eigentlich gerade zurückgenommen hatte. Das, nur dieser letzte Punkt, das war eine Hanswurstiade. Der ganze Bereich dahinter, der Kampfbundputsch, der sogenannte Marsch nach Berlin, das war in der Tat was viel Ernsteres.
Sie haben gerade über die internationalen Reaktionen gesprochen und Hitler war ja immer sehr darauf erpicht, in Mussolinis Augen gut dazustehen. Wie hat der denn reagiert? Wissen Sie da was drin? Gar nicht.
Den hat das nicht gar nicht interessiert. Nö. Also die schon im ganzen Jahr 1923 und auch schon 22 vor der Ernennung Mussolinis zum Ministerpräsidenten gibt es Versuche von Hitler, von der NSDAP, Kontakt nach Rom aufzunehmen. Zuerst nach Mailand, dann später nach Rom. Und Mussolini lässt ihn ziemlich locker abtropfen. Also es gibt auch richtig, wird ja dann zum bayerischen Mussolini ausgerufen, Hitler. Und dann gibt es also in der faschistischen Zeitung aus Mailand gibt es also so richtig trockene Kommentare darüber, dass das ja unangemessen sei.
Es gibt einen weiteren Namen, der immer wieder im Zusammenhang fällt mit diesem gescheiterten Putsch und das ist der des Chefs der Reichswehr, Hans von Seeckt. Welche Rolle hat er gespielt?
Eine ganz entscheidende Rolle. Also Hans von Seeckt ist ein klassischer preußischer General, das heißt Antidemokrat, Monarchist. Und vor allem radikaler Gegner dessen, was Hans von Seeckt Marxismus genannt hat, was aber gemeint war Sozialdemokratie. Und Hans von Seeckt hat immer gefremdelt mit der Republik, deren oberster Soldat er war. Und er hat auch gefremdelt mit dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert, der Sozialdemokrat war. Und Hans von Seeckt hat sogar im November 1923 handschriftlich, damit keine Schreibkraft beteiligt war, ein Regierungsprogramm und eine Regierungserklärung entworfen. Die sind ediert, die kann man im Internet abrufen. Gar kein Problem, nicht handschriftlich, heute gesetzt. Also problemlos zu lesen. Ich könnte seine Schrift auch nicht lesen. Und Hans von Seeckt ist eigentlich die entscheidende Figur für das, was Gustav von Kahr vorhat. Denn Gustav von Kahr weiß, gegen die Reichswehr geht nichts. Hans von Seeckt ist kurz davor zu sagen, um die Sozialdemokratie, die damals eine große Koalition unter Gustav Stresemann gebildet hat, loszuwerden, ist er bereit, eventuell gegen Ebert und eventuell mit einem unwilligen Ebert einen solchen Putsch gegen den Reichstag zu machen. Und dann passiert es, dass Ebert die Reichsexekution gegen Sachsen durchsetzt. Da ist eine sehr linke Regierung, ein rot-rotes Bündnis. Und Ebert erlaubt es, Seeckt dort mit Reichswehrtruppen einzumarschieren. Das lässt die SPD aus der Großen Koalition austreten. Damit ist der entscheidende Punkt für Seeckt weg, gegen den Ebert vorzugehen. Er sieht, das ist doch mehr der Ersatzkaiser als jetzt ein sozialdemokratischer Parteipolitiker. Und in diesem Moment sagt Seeckt seine Unterstützung für Gustav von Kahr ab. Das ist der 3. November. Am 4. erfährt Gustav von Kahr davon. Am 5. entscheidet er sich, die Veranstaltung im Bürgerräukeller zu machen und am 6. teilt er das seinen Freunden vom Kampfbund mit und am selben 6. abends findet die Entscheidung bei Hitler statt. Ja, wir schlagen los.
Sven Felix Kellerhoff, über die Vorbereitungen, die Hintergründe des Hitlerputsches, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Matthias, ja. Wir sind jetzt schon ganz schön tief drin gefallen, so einige Namen auch. Deswegen lass uns noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also wer war denn jetzt bei diesem Putschversuch am 8. November überhaupt alles dabei? Wer waren die treibenden Kräfte dahinter?
Naja, also den einen haben wir schon genannt, das war Hitler selbst. Der war seit 1920 Chef der NSDAP. Das war damals noch eine ziemlich unbedeutende oder relativ bedeutungslose Partei, Splittergruppe am rechten Rand. Hitler tingelte durchs Land und hielt eine Rede nach der anderen. Da holte er sich den Namen der Trommler, weil er trommelte die Leute zusammen. Und er war sozusagen derjenige, der für seine Partei gesprochen hat. Er war ein wirklich glühender Antisemit, das ist ja nicht verwunderlich. Er war ein Antidemokrat natürlich und er wollte die Weimarer Republik so schnell wie es geht stürzen. Aber er hatte eben Konkurrenz im rechten Lager. Dazu gehörte der schon zitierte Ritter von Kahr. Dieser Ritter von Kahr war Generalstaatskommissar in Bayern und ehemaliger Regierungschef dort. Und er war Gegner der Reichsregierung unter Gustav Stresemann, und zwar deshalb, weil Stresemann gegenüber Frankreich, Stichwort Ruhrbesetzung, also den Versuch unternommen hat, dort eine Lockerung herbeizuführen und das Ende des Ruhrkampfs dann auch herbeizuführen. Das wurde von ihm als Verrat angesehen, also von Kahr dachte, das ist Verrat. Und aus Bayern, das war dann die Vorstellung, sollte in Berlin so eine Art nationale Diktatur entstehen, eben unter Absetzung von Gustav Stresemann. Dann gab es noch den Generalleutnant Otto von Lossow, der war Chef der Reichswehr in Bayern. Und der war einerseits beteiligt an dem Putsch und andererseits sollte er dieser provisorischen Reichsregierung angehören, die dann gebildet werden sollte. Er hatte aber auch zum Ende und zur Niederschlagung des Putsches beigetragen. Also eine Figur, die sehr schillernd war. Und der dritte, der ebenfalls der Regierung angehören sollte, war der Kommandant der bayerischen Landespolizei, ein gewisser Hans von Seisser.
Und einen Namen haben wir jetzt noch nicht erwähnt und das ist der vom General Erich Ludendorff, der ja auch eine große Rolle gespielt haben muss, denn dieser Putschversuch wird auch der Hitler-Ludendorff-Putsch genannt. Wer war denn dieser General Ludendorff?
Wir werden das gleich aus besserem Munde noch hören. Er war zunächst einmal ein hochdekorierter General des Ersten Weltkrieges. Er war Generalquartiermeister. Er war Stellvertreter des Generalfeldmarschalls Paul von Hindenburg und Chef der obersten Heeresleitung. 1920 war er an dem eben schon erwähnten rechtsextremen Kapp-Putsch beteiligt und er sollte eben tatsächlich ein wichtiger Bestandteil dieser neuen Regierung werden. Das konnte man lesen, wer es damals gelesen hat, der wusste es auch, aus einem Flugblatt und das lese ich jetzt vor. Das heißt dort Proklamation an das deutsche Volk. Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden. Diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Losse und Oberst von Seisser.
So, und diesen General Erich Ludendorff, den hat ein Mann regelrecht studiert und das ist Dr. Markus Pöhlmann, Historiker vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Hallo, Herr Pöhlmann. Wir haben eben schon mal kurz gesprochen über die Dolchstoßlegende, die sich über den Grund der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg ja entsponnen hat. Was hat denn Ludendorff damit zu tun? War er der Urheber?
Ja, das ist interessant, weil manchmal ist die Gegenwart, hilft ja auch die Vergangenheit noch mal ein bisschen unter anderem Gesichtspunkt anzuschauen. Und wir haben in den letzten Jahren sicher viel mit Verschwörungserzählungen immer zu tun gehabt. Und was bei mir da hängen geblieben ist, einfach aus eigenem Erleben, Verschwörungserzählungen funktionieren nicht top-down. Also da ist keiner da, der eine Geschichte erfindet und sie von oben durchdrückt, sondern das ist ein ganz dynamischer, aggressiver Prozess, das ganz viel von unten, von unterschiedlichen Erzählungen, auch widersprechenden Erzählungen, kommen hoch und bilden diese Verschwörungstheorie, Legende, Erzählung. In dem Sinn ist Ludendorff sicher nicht der Urheber der Legende, aber er ist sicher einer der bekanntesten Protagonisten davon.
Das heißt, er hat mit die Saat gesät sozusagen?
Auf jeden Fall.
Ja. Welche Rolle hat denn Ludendorff gespielt zu Beginn der Weimarer Republik?
Da muss man ein bisschen zurückblicken. Ludendorff ist wahrscheinlich der bedeutendste, wichtigste deutsche General im Ersten Weltkrieg, zusammen mit dem schon genannten Paul von Hindenburg. Er führt die von 1916 bis 18 die oberste Heeresleitung an. Er wird manchmal auch als ein stiller Diktator bezeichnet von manchen Historikerinnen und Historikern. Und im November ist der Krieg verloren und er wird entlassen unter Umständen, die er selber als sehr ehrenrührig sieht. Er muss zunächst flüchten während der Revolution, kommt im Frühjahr 1919 nach Deutschland zurück und zieht nach Bayern um. Er ist Preuße, Ostelbier, Provinz Posen, also das Gegenteil von Bayern. Und er ist sein Beruf los. Er ist ein Rentner, ist eigentlich ein Manager des Krieges, ein Technokrat. Er ist kein, ich würde nicht sagen, dass er Monarchist ist. Also er ist nicht so ein Kaisertreuer, sondern er ist einer, der gegen vieles ist, aber noch nicht richtig weiß, wofür er ist. Und er findet sich jetzt in diesem Umfeld, der rasch wachsenden Umfeld der politischen extremen Rechten, völkischen Rechten in München und sucht da so ein bisschen, wo kann er sich da einbringen.
Wie hat er sich denn eingebracht beim Putschversuch? Was war seine Rolle da?
Die Rolle von Ludendorff, Sie haben es vorher auch schon erwähnt, man spricht manchmal auch vom Hitler-Ludendorff-Putsch. Mhm. Das ist, glaube ich, auch durchaus bedenkenswert, weil diese Formulierung Hitler-Putsch, das ist natürlich die Geschichte, die Hitler selber erzählt hat, auch die NSDAP erzählt hat. Da ist der Fokus ganz stark auf diesen Hitler. Der Ludendorff, den muss man sich da in zwei Phasen angucken, in der Vorbereitung und in der Durchführung, also dem eigentlichen Putsch. In der Vorbereitung ist seine Aufgabe, die großen Kontakte nach Berlin zu pflegen. Also der telefoniert, der empfängt Delegationen, der schreibt Leute an, um sozusagen zu mobilisieren, nicht nur in Bayern, sondern im Reich insgesamt und auch Richtung Armee, also Richtung Reichswehr.
Also er war ein Netzwerker sozusagen.
Er ist ein Netzwerker, ja, er soll die Kontakte aktivieren, die jemand wie Hitler überhaupt nicht hat. Und er ist natürlich, das ist das Zweite in der Vorbereitung, er ist eine absolute Symbolfigur. Er ist sozusagen diese Symbolfigur für diesen deutschen Kampfwillen, in Anführungszeichen jetzt natürlich, für die deutsche Kriegsanstrengung. Und da ist er ein absoluter, etwas ältlicher, aber ein Posterboy auch für die Putschisten. In der Phase 2, dann in der Durchführung, wird es dann, ja, mein Eindruck ist, wenn man sich die Szenen auch im Bürgerbräukeller nochmal vor Augen ziehen lässt, er irrlicht da etwas. Also das ist nicht ganz klar, wer ist in diesem Saal überhaupt der Ansager. Hitler buxiert ihn so ein bisschen rum, er schiebt ihn, bringt ihn in Position, der muss dann nochmal diese anderen Kandidaten, die da umfallen, muss er nochmal auf Linie bringen. Und bei dem Marsch dann zur Feldherrnhalle ist es ja eigentlich kurios, der marschiert in der ersten Reihe und gelingt dem Putschisten nicht, erstmal alle wichtigen Gebäude in München zu besetzen. Also das ist in der ersten Klasse Putschschule, lernt man die zentralen Gebäude in der Stadt einfach besetzen. Das kriegen die nicht hin. Und da muss man natürlich sagen, es gelingt ihm zweitens nicht, die Reichswehr auf seine Seite zu ziehen. Ich meine, er ist der Höchste, der Wichtigste, ein sehr kontroverser, aber durchaus einer der wichtigsten Militärs in dem Land. Und er schafft es nicht, die Reichswehr in Bayern auf seine Seite zu ziehen, geschweige denn in Berlin. Und da muss man natürlich sagen, hat er seine Aufgabe im Rahmen dieses Putsches hat er nicht erreicht.
Er ist ja auch, anders als Hitler, nicht verurteilt worden. Warum?
Ja, das könnte man zynisch beantworten. Dieser Prozess in München ist natürlich eine ganz klare Rechtsbeugung. Herr Kellhoff hat es einen Farce genannt, das glaube ich kann man absolut unterstreichen. Deshalb verwundert es sowieso, dass da überhaupt jemand verurteilt worden ist. Ludendorff ist die Person, wo es nicht möglich ist. Das liegt eben daran, dass er diese Symbolfigur für die Weltkriegsanstrengung ist. Und er hat dieses Ansehen nicht nur auf der politischen Rechten, sondern diese symbolische Wirkung, die strahlt er zu dem Zeitpunkt, das ändert sich später dann, aber zu dem Zeitpunkt durchaus auch noch in der Mitte der Gesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft, vielleicht sogar auch in Teilen der Arbeiterklasse noch so, wo er einfach als diese Figur dasteht und den kann man aus politischen Gründen nicht verurteilen.
Also er ist als freier Mann aus dieser ganzen Nummer rausgegangen und wie ging es denn dann für Ludendorff weiter? Also Hitler war im Gefängnis und was machte Ludendorff dann?
Also diese Beziehung Hitler und Ludendorff ist sehr interessant. Die verstehen sich überhaupt nicht. Da stimmt die Chemie eigentlich nicht. Sie wissen beide, was sie nicht wollen. Und sie haben eins gemeinsam, sie wollen beide die Ansager sein. Okay. Auch da gilt natürlich, es kann nur einen geben. Mhm. Und dieser Grundkonflikt ist da schon da. Jetzt ist Hitler nach dem Putsch rausgenommen. Der sitzt im Gefängnis und hat ein Auftrittsverbot und ein Redeverbot. Und dann ist er eben auch nicht deutscher Staatsbürger. Das heißt, er kann für kein politisches Amt kandidieren. Und das sind Gründe und spielen noch viele andere Gründe mit, dass dieser Ludendorff 1925 als Reichspräsident für die extreme Rechte, die völkische Rechte, aufgestellt wird. Und das Ergebnis dieser Wahl ist für Ludendorff ein absolutes Debakel. Also er verliert im November den Krieg, im November 23 scheitert er mit diesem Putsch und im 25 scheitert er als Reichspräsidentenkandidat. Damit ist er völlig am Ende und entschließt sich aus diesem politischen Gruppierung, in denen er ist, in denen er vernetzt ist und wo er es nicht geschafft hat, sozusagen die Nummer eins zu werden, sich komplett rauszuziehen.
General Erich Ludendorff hat uns vorgestellt, Dr. Markus Pöhlmann, herzlichen Dank fürs Gespräch. Matthias, dieses Jahr 1923, das kann man, glaube ich, mit einem Wort zusammenfassen und das ist schrecklich, oder? Für die Menschen.
Ja, und ich würde gerne die jüngst verstorbene Queen von England, Elisabeth II., zitieren. Das war ein Annus Horribilis.
Ja.
Und das lag nicht nur am Hitlerputsch, sondern wohl an der schlimmsten Erfahrung, die die Deutschen in der Zeit gemacht haben, nämlich an der Inflation. Das war eine sogenannte Hyperinflation mit Geldscheinen, das können wir uns gar nicht vorstellen, auf denen Milliarden und Billionen Beträge aufgedruckt waren. Es gab tägliche Lohnauszahlungen, morgens wurde das Geld schnell irgendwie umgesetzt, weil es abends nicht mehr so viel wert war. Also eine ziemliche Katastrophe und für alle, die das erlebt haben, war es auch im täglichen Leben einfach kaum zu machen.
Ja, wir haben eben, Herr Kellerhoff hatte so eine interessante Zahl für uns, eine Tageszeitung, wollte ich nur mal weitergeben, hat im Dezember 22 60 Mark gekostet, im August 23 60.000 Mark und im Oktober 23 9 Millionen Mark für eine Tageszeitung.
Ja, da wurde Wahnsinn. Wahrscheinlich die Leserschaft ziemlich gering, wobei viele Leute hatten eben auch sehr viel Geld und das lag im Übrigen daran, das kann man auch relativ gut erklären, der Ruhrkampf, den hatten wir eben schon genannt, der ging darum, dass die Deutschen angeblich oder tatsächlich, lassen wir das mal außen vor, mit den Reparationsleistungen nicht nachgekommen sind. Die französische Regierung hat daraufhin beschlossen, das Ruhrgebiet zu besetzen. Daraufhin gibt es einen Generalstreik der Arbeiter und das bedeutet ja, dass die Unternehmen keine Gewinne mehr einfahren. Dann hat die Regierung gesagt, wir übernehmen die Löhne der Arbeiter und die ausfallenden Gewinne der Unternehmen und schmeißen, um das zu bezahlen, die Druckerpressen an. Das bedeutete in der Höchstzeit 147 Druckerpressen, die 24/7 gedruckt haben, und zwar Geldscheine. Also kann man sich vorstellen, eine wahnsinnige Inflation, das gibt Ängste in der Mittelschicht, das gibt Ängste, wie die Zukunft sein wird um die Kinder. Es gibt ein Gefühl von vollkommener Ausweglosigkeit und in diesem Gefühl steckten die Menschen.
Ja, und dann gab es ja noch diesen Vertrag von Versailles, von dem du ja gerade schon einige Teile angesprochen hast, aber mit dem war ja auch niemand so richtig zufrieden, ne?
Na, dieses Werk sozusagen spaltete natürlich die Gesellschaft. Die einen versuchten ihn umzusetzen, das war dann das, was die Regierung machte. Aber alle Parteien, egal ob rechts oder ob links, lehnten den eben ab, vor allem die Alleinschuld Deutschlands, die massiven Gebietsverluste und eben die sehr, sehr hohen Reparationsleistungen. Und das war dann natürlich für die demokratiefeindlichen Kräfte relativ einfaches Futter. Sie konnten nämlich dagegen schlicht und ergreifend polemisieren. Dann waren die Regierungsleute die Erfüllungsgehilfen der Alliierten bei der Umsetzung von deren Schandfrieden oder sie waren die Totengräber der nationalen Interessen Deutschlands. Also diese Rhetorik, die zieht sich durch die gesamte Weimarer Republik und das war natürlich auch so beim Hitlerputsch 1923.
Sag nochmal, wie hat die Königin das Jahr genannt?
Annus Horribilis. Da ist ihr ein Dach von einem Schloss abgebrannt.
Ach, auch das noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, war schrecklich.
1923, ein schreckliches Jahr. Und der Historiker Professor Peter Longerich hat ein ganzes Buch über dieses Jahr geschrieben. Herr Longerich, kommen Sie hoch zu uns.
Hallo.
Außer Kontrolle heißt Ihr Buch über das Jahr 1923. Fangen wir doch mal vorne an, im Januar. Da begann ja die Besetzung des Ruhrgebiets durch die französischen und die belgischen Truppen. Welche Konsequenzen hatte diese Ruhrbesetzung für die Weimarer Republik?
Ja, wir haben ja schon einiges gehört. Eine wichtige Konsequenz war natürlich, dass die Inflation, die ja schon Hyperinflation war, nun so außer Kontrolle geriet, dass man in diese Phase reinkam, wo man dann das Geld in Schubkarren von der Bank abholen musste. Also die Wirtschaft drohte einfach zu kollabieren, hohe Arbeitslosigkeit. Ich meine, das restliche Reichsgebiet war vom Ruhrgebiet abgeschnitten. Das heißt, man musste die Kohle, die damals ja der Hauptstoff der Wirtschaft war, aus England importieren. Das war nur eine Folge, also dieses völlige Laufenlassen der Inflation bis zum Kollaps der Wirtschaft. Das zweite ist eine nationalistische Empörungswelle, die auch von der Regierung ausgelöst wurde, die aber dann letztendlich die Regierung, Kuno hieß damals der Reichskanzler, den Namen braucht man sich, glaube ich, nicht zu merken, einer der wohl ineffektivsten Regierungschefs überhaupt in dieser Zeit. Und diese Regierung wurde durch diese nationalistische Welle überrollt. Das heißt, sie konnte auch nicht mehr diesen Ruhrkampf, diesen passiven Widerstand in der Ruhr, den sie ausgerufen hatte, konnte sie auch nicht mehr zurückdrehen, weil dann wären sie als nationale Verräter dargestellt worden. Das Dritte war, dass nun der passive Widerstand auch immer mehr aktiver Widerstand wurde. Das heißt, es sickerten ins Ruhrgebiet ehemalige Freikorpsangehörige ein, die nun dort Sabotageakte, Anschläge verübten. Und es bildete sich eine bewaffnete rechtsextreme Szene heraus, die von der Reichswehr und auch von der Regierung geduldet und auch unterstützt wurde.
Also Außer Kontrolle ist ein gut gewählter Titel für Ihr Buch, scheint mir. Wie erklären Sie sich denn vor dem Hintergrund dieser Krise, dass es zu diesem Putschversuch kam?
Ich denke, man muss sehen, dass eben auf dem Höhepunkt der Krise, als dann dieser Ruhrkampf wirklich abgebrochen werden musste im September, dass Deutschland da dicht vor der Gefahr stand, eine Militärdiktatur zu werden. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es gab verschiedene Zentren, die eben von denen aus man versuchte, einen Putsch oder einen Staatsstreich auszulösen. Das waren diese beiden bayerischen Zentren um Kahr und um Hitler-Ludendorff. Es gab aber auch eine norddeutsche eine Wehrverbandsszene, die ebenfalls einen Putsch plante und auch schon versucht hatte Ende September, also eine Einnahme Berlins geplant hat und nah dran war, das auch durchzuführen. Und es gab die Reichswehrführung selber. Und da ist schon darauf hingewiesen worden, dass der Chef der obersten Heeresleitung, eben Hans von Seeck, hier eine sehr dubiose Rolle gespielt hat. Im Grunde genommen die Krise ausnutzen wollte, um zunächst mal in einer legalen Form ein Direktorium zu errichten mit Zustimmung des Reichspräsidenten, das wäre möglich gewesen, aber dann sozusagen aus der Verfassung auszubrechen und daraus eine Militärdiktatur zu machen. Also wir haben im Grunde genommen die Situation, dass von verschiedenen Zentren miteinander konkurrierten, sich gegenseitig teilweise bekämpften, auch wieder Bündnisse suchten, dass hier versucht wird, die Weimarer Republik in eine Militärdiktatur umzuwandeln. Und wir waren kurz davor und ich denke, die Hauptgefahr ging wahrscheinlich gar nicht so sehr von Hitler und Ludendorff aus, sondern sie ging eher von den sogenannten gemäßigten Rechtskräften aus. Also ich hatte den Namen Seeck und die Reichswehr schon genannt. Und was wir in dem Hitlerputsch sehen, ist eigentlich eher die Schwundmenge dieser verschiedenen Putschanstrengungen.
Welche politischen Folgen hatte denn dieser gescheiterte Putsch für die Weimarer Republik?
Ja, ironischerweise muss man sagen, dass die Weimarer Republik eben quasi durch den Putsch, wenn man so will, gerettet wurde. Denn damit waren mit diesem ja operettenhaften und merkwürdigen Unternehmen, das ist ja auch schon geschildert worden, waren eigentlich alle Staatsstreich- und Putschplanungen und Unternehmungen diskreditiert. Das heißt, dieses Thema war eigentlich damit zu Ende und der Republik ist es dann gelungen, sich so einigermaßen wieder zu berappeln und sich zu stabilisieren. Das war nicht vorauszusehen. Das heißt, die Krise ist eigentlich nicht gelöst worden, weil die Regierung Stresemann eine kluge Krisenbekämpfungspolitik betrieben hat, sondern die Krise ist dadurch in sich zusammengefallen, dass sich die Gegner der Republik gegenseitig im Wege gestanden haben.
Im Monat dieses gescheiterten Putsches, also im November 23, da wurde ja eine neue Währung ausgegeben und die Hyperinflation ging damit vorbei. War damit die schwierigste Herausforderung für die Menschen gemeistert?
Ja, die Währungsreform war natürlich der große Pluspunkt der Regierung Stresemann. Damit konnte dann die Inflation beendet werden. Aber wenn Deutschland eine Militärdiktatur geworden wäre, dann hätte das internationale Vertrauen gefehlt, das notwendig gewesen wäre, um eine solche Währung wirklich durchsetzen zu können. Man muss auch weiterhin sagen, dass im Grunde genommen die vielen Probleme, die zu dieser Krise im Jahr 23 geführt haben, eben nicht beseitigt worden sind, sondern sie sind in irgendeiner Form liegen geblieben und sind dann in der nächsten großen Krise, nämlich in der Wirtschaftskrise 1932, wieder voll aufgebrochen. Das heißt, wer über das Jahr 23 nachdenkt und darüber schreibt oder sich darüber informiert, der sollte auch immer das Jahr 33 im Auge haben. Und wer über 33 sich informieren will, der sollte zu 23 zurückgehen.
Professor Peter Longerich, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, Matthias, es ist genau 100 Jahre her, der gescheiterte Hitlerputsch. Welche Bedeutung, würdest du sagen, hat dieser Putschversuch für uns heute noch?
Ja, ich versuche das mal. Man muss ja so ein bisschen vorsichtig sein mit Analogien historischer Art und Gleichsetzungen. Also 1923 war die Rechte, wie wir jetzt mehrfach gehört haben, zerstritten. Es gab unterschiedliche Führungsgestalten. Hitler war einer der Anführer, aber eben nicht unumstritten. Die Rechtsextremen, könnte man sagen, die standen sich ja irgendwie so ein bisschen selber im Wege. Und es hat dann 10 Jahre gedauert, wie wir auch gerade gehört haben, bis es dann soweit war, dass die Rechte konsolidiert war, sprich die NSDAP alle anderen Gruppierungen sozusagen aufgesogen hat. Dann war die NSDAP bereit zum Angriff auf die Demokratie, auf die liberale Gesellschaftsordnung. Und wie wir alle wissen, hat es dann ja am 30. Januar auch funktioniert, ohne das jetzt im Detail zu besprechen. Das war jetzt kein gerader Weg, aber er hat auf jeden Fall im Sinne der NSDAP funktioniert. So, jetzt gucken wir auf uns, Bundesrepublik Deutschland. Da gab es immer schon, ja, von Anfang an bis zum heutigen Tage, Rechtsextremisten und Rechtspopulisten. In den 60ern war es die NPD, das weiß der ein oder andere noch, oder in den 80ern die Republikaner. Aber beide haben es nie geschafft, das gesamte Potenzial, was in der Bevölkerung tatsächlich immer schon vorhanden war, sozusagen auf sich zu vereinen und damit eine noch stärkere Gruppierung herzustellen. Und jetzt haben wir wieder eine Rechtsaußenpartei mit der AfD. Teile der Partei werden als rechtsextremistisch eingestuft und augenscheinlich versammelt sich ein hoher Anteil dieses rechten Potenzials entweder schon in oder zumindest hinter der AfD. Und deswegen ist mein Appell am Schluss dieser Sendung: aufpassen, 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 dass das nicht immer so weitergeht und dass es nicht am Ende wieder heißt, diese Partei ist auf demokratischem Wege gewählt worden, die Demokratie abzuschaffen oder zumindest einzuschränken. Das müssen wir alle zusammen verhindern.
Vielen Dank. Das war eine Stunde History aus dem Löwensaal in Nürnberg. Vielen Dank, dass ihr hier wart und interessiert zugehört habt. Vielen Dank an unsere Gäste, an Sven Felix Kellerhoff, Dr. Markus Pöhlmann und Professor Peter Longerich und natürlich an Martin Krinner. Und an dich, Matthias. Herzlichen Dank und wir sagen Tschüss.